Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Für Frauen gab es in der Geschichte eine Menge Wege, berühmt zu werden. Als erste deutsche Ballonfahrerin beispielsweise, als Friedensnobelpreisträgerin, als französische Kaiserin, die in feudalem Luxus schwelgte, als Spatz von Paris, als letzte vermeintliche Hexe Westeuropas mit dem Schwert hingerichtete oder, für uns alle in bester Erinnerung, als ganz lebendige erste deutsche Bundeskanzlerin. Diese und andere Lebens- und Wirkungsgeschichten von gut 50 Frauen sind versammelt in dem Band »Die berühmtesten Frauen der Weltgeschichte« vom 18. Jahrhundert bis heute. Der Band ist 2008 im Marix Verlag Wiesbaden erschienen in der Reihe »Marix Wissen«. Offenbar mit großer Nachfrage, denn 2020 kam die 6. ergänzte Ausgabe heraus, mit der wir uns in der heutigen Folge des Podcasts »Literatur und Politik« der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung beschäftigen. Mit Blick auf den Titel und an einer Reihe beispielhafter weiblicher Berühmtheiten aus diesem Buch wollen wir wesentlichen Fragen nachgehen. Etwa, was genau macht Frauen eigentlich berühmt? Welche Rolle spielen dabei der gesellschaftliche Stand, der Intellekt, beruflicher Erfolg oder ein tragischer Tod? Wie wichtig sind Abenteuerlust, eine glückliche Liebe oder Unabhängigkeit, sei sie materieller oder ideeller Natur? Gibt es für die Berühmtheit von Männern andere Gründe als für die Berühmtheit von Frauen? Und warum brauchen wir in heutiger Zeit überhaupt einen solchen Buchtitel, der doch bereits suggeriert, dass Frauen es geschafft und zu Berühmtheit gebracht haben? Mein Name ist Sabine Königs, ich bin Redakteurin und Autorin und ich freue mich, diese und weitere Fragen nun mit Barbara Beck besprechen zu können, der Autorin des Buches »Die berühmtesten Frauen der Weltgeschichte vom 18. Jahrhundert bis heute«. Hallo Frau Dr. Beck, ich freue mich, dass wir telefonisch miteinander verbunden sind.
Hallo Frau Königs, ich freue mich auch.
Sehr schön. Ehe wir nun in unser Gespräch über Ihr Buch starten, möchte ich Sie kurz vorstellen. Dr. Barbara Beck, geboren 1961 in München, ist Historikerin und Kunsthistorikerin mit dem zeitlichen Schwerpunkt 18. und 19. Jahrhundert. Sie hat unter anderem im Haus der Bayerischen Geschichte und bei der Bayerischen Schlösserverwaltung gearbeitet und war an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt. Daneben hat sie sich in diversen Veröffentlichungen und Büchern mit historischen Themen befasst, etwa zu den Dynastien der Habsburger und der Welfen. Promoviert hat Barbara Beck über eine berühmte Hessin, nämlich die Großherzogin Mathilde von Hessen und Bayrein, die uns heute bekannt ist unter anderem als Namensgeberin der Mathildenhöhe in Darmstadt. Frau Dr. Beck, damit sind wir schon beim Thema unseres heutigen Podcasts, den berühmten Frauen. Lassen Sie uns zu Beginn unseres Gesprächs auf den Beginn Ihres Buches zurückblicken. Wie sind Sie an die Aufgabe herangegangen, die 50 berühmtesten Frauen der Weltgeschichte von ungefähr 1700 bis heute auszuwählen?
Nun, als dieser Vorschlag an mich herangetragen wurde, habe ich eben überlegt, welche Frauen wären interessant. Ich wollte eben aus dem ganzen Zeitpanorama aus verschiedenen Bereichen Frauen haben, eben nicht nur irgendwelche Regentinnen oder die üblichen Verdächtigen, sondern wollte eben aus verschiedenen, wie soll ich sagen, Gesellschaftsschichten auch Persönlichkeiten haben, die in verschiedenen Bereichen aktiv waren und aus dem Grund auch eben für heute noch interessant sind für die Leserinnen und Leser des Buchs. Und ich habe eben eine Liste zusammengestellt und dem Verlag vorgelegt, habe jeweils erklärt, warum ich diese oder jene Person interessant finde. Und dann hat der Verlag in Absprache mit mir eben eine endgültige Auswahl getroffen.
Ja, das waren damals 50 Frauen und die waren nicht nur aus verschiedenen Schichten, die waren ja auch aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Ich denke da an Wissenschaft, Technik, was Theologie, soziale Arbeit. Und Sie haben natürlich auch Regentinnen schon angesprochen, Regentinnen von einst Staatschefinnen, demokratisch gewählt in heutiger Zeit.
Genau, dann kamen noch Künstlerinnen dazu aus dem Bereich der Malerei, der Musik etc.
Porträtiert werden alle Frauen im Format der Kurzbiografie. Auf jeweils 3 bis 4 Seiten beschreiben Sie das Leben und das Wirken der Frauen, sehr fakten- und detailreich. Und für persönliche Nähe sorgen Sie in Ihren Texten mit Zitaten, die immer dem Text vorangestellt werden, wie eine Art Motto, und die Sie sehr lesenswert einweben in Ihre Texte. Wie haben Sie für diese Porträts recherchiert? Welche Quellen haben Sie gefunden? Welche waren Ihnen wichtig?
Also wenn es möglich war, habe ich natürlich authentische Schriften der jeweiligen Frauen gelesen, beziehungsweise natürlich auch in Biografien nachgeforscht, in Standardwerken zur Kunstgeschichte, zur Geschichte nachgeschlagen, wobei letzteres meistens immer nicht so ergiebig ist, sondern doch eher, wenn man gezielt auf die einzelnen Frauen und deren Biografien losmarschiert und sucht, dass man da dann etwas findet.
War es knifflig, mit dem Blick auf Frauen in der Geschichte Material zu finden?
Es kam immer ganz drauf an, ja. Also zum Beispiel, wenn man eine regierende Frau im politischen Bereich gesucht hat, wie die Queen Victoria, war es natürlich gar nicht schwierig, Material zu finden. Mhm. Über die ist reichlich vorhanden. Aber wenn man sich dann mit Frauen eher wie die Anna Göldi beschäftigt, also dieser letzten Hexe, oder eben auch wie Wilhelmine Reichert, dieser Ballonfliegerin, da wird die Materialdecke schon automatisch dünner, sodass man da also ein bisschen länger graben muss, bis man wirklich aussagekräftiges Material gefunden hat.
Stichwort graben, man muss länger graben. Haben Sie für sich Tricks, haben Sie Quellen, haben Sie besondere Quellen für Frauen aufgetan?
Das sind auch zum Teil Zufallstreffer, muss ich zugeben, dass man, wenn man auf eine Sache stößt, dann dort angeregt wird und dann feststellt, man könnte ja auch da mal schauen und prompt findet man dann da auch was.
Sie haben jetzt schon einige Namen genannt, der 50 beziehungsweise 52 Frauen, die in der jüngsten Ausgabe des Buches porträtiert werden. Der Buchtitel, die berühmtesten Frauen, verspricht ja im Buch tatsächlich auch quasi Superlativfrauen aufzubieten. Dahinter steckt gleichzeitig auch die Frage, was genau macht Frauen berühmt? Lassen Sie uns doch mal einige Ihrer Frauenporträts genauer ansehen und auf Kriterien für Berühmtheit prüfen. Sie haben schon die erste Frau genannt, die auch die älteste in der Chronologie Ihres Buches ist, die Anna Göldi, die als vermeintliche Hexe zu Tode gekommen ist.
Tja, hier kann man natürlich sagen, dass das keineswegs von der betreffenden Person angestrebt worden ist. Das ist ja ganz klar.
Ja.
Sie hatte halt einfach sozusagen das Pech, unter diesem, wie soll ich sagen, grauslichen Umständen ums Leben zu kommen. Und sie war eben zufälligerweise die Letzte, die auf die Art und Weise aus dem, sagt man es mal ganz unfreundlich, Verkehr gezogen worden ist, ja. Das ist ja nicht was, was man planen oder sonst wie machen kann. Das ist also wirklich Zufall.
Ja, Zufall und auch eine Verkettung mehrerer tragischer Umstände. Was genau ist Anna Göldi vorgeworfen worden?
Tja, also sie war ja Dienstmagd und in dem Haushalt, in dem sie in Klarus tätig war, ist ein kleines Mädchen krank geworden und hat dann Nägel und Nadeln auszuspucken begonnen. Und da hat
so
man
wird
sie
zumindest
eben,
geschrieben,
so
wird glaube
zumindest
ich.
Zumindest gesagt, ja.
Schwer vorstellbar.
Der Hintergrund war wohl auch, dass ihr Dienstherr, so würde ich das interpretieren, sie auch loswerden wollte, denn offensichtlich hatte er vielleicht eine Affäre mit ihr, sodass er sie einfach aus dem Weg geräumt haben wollte. Denn das hätte seine weitere Karriere beschädigt, wenn in der Streiterei, die dann eingesetzt hat, rausgekommen wäre, dass er als verheirateter Mann eine Affäre mit seinem Dienstmädchen hatte.
Ja, und dann hat er tragischerweise nicht etwa die Möglichkeit gewählt, die Dienstmagd vielleicht auszuzahlen und außer Landes zu schicken, sondern er hat die zu jener Zeit leider grausamste Art und Weise, wie Frauen der Prozess gemacht werden konnte, der auch immer der sichere Tod war. Er hat nämlich die Verfolgung als vermeintliche Hexe gewählt und auch noch ein passendes Gericht dazu ausgewählt.
Ja, ein Gericht, das eigentlich für sie gar nicht zuständig gewesen wäre. Und in diesem Gericht saßen eben Räte drin, zu denen er beste Kontakte hatte oder auch sogar verwandt war. Also es war von vornherein für die Anna Göldi eigentlich unmöglich, da gut wieder rauszukommen.
Ja, sehr, sehr tragisch, auch wenn man dieses Porträt liest. Mir ist es bei diesem Porträt, was das erste im Buch ist, schon gleich so gegangen, dass ich bedauert habe, am Schlusspunkt ihres Textes angelangt zu sein, weil ich dachte, jetzt möchte ich viel, viel mehr wissen über die Anna Göldi, über die Zeit der Hexenverfolgung, über die Verstrickungen, in die ja nicht nur Frauen, sondern auch einige Männer geraten sind, und über diese Form der Hinrichtung, der Verfolgung und Hinrichtung, die sich über viele Jahrhunderte aufrechterhalten konnte. Nun ist Anna Göldi im Nachhinein betrachtet die Frau, der man in Westeuropa als letzte den Prozess als vermeintliche Hexe gemacht hat. Sie hat also zu ihrer Berühmtheit im Grunde überhaupt nicht beigetragen.
Nein, also das ist von außen dann über sie drüber gestülpt worden, ja.
Ja, und auch posthum im Grunde. Und
posthum, denn also die Zeitgenossen haben ja dann das erstmal als Justizmord gesehen, ja. Und da taucht ja auch zum ersten Mal dieser Begriff Justizmord bei ihr auf, ja. Also wie gesagt, sie selber war wirklich absolut Opfer und in keinster Weise handelnde Person in dem Ganzen gewesen. Interessant ist ja, dass die als letzte Hexe auf dem Gebiet des heutigen Deutschland geltende Frau, die Anna Maria Schwegelin, die ja auch zum Tode verurteilt wurde, das war glaube ich 1775, ja, im Fürststift Kempten, da ist das aber nicht vollstreckt worden. Da ist dann im letzten Moment doch, wie soll man sagen, dem Henker in den Arm gefallen worden. Die ist also im Gefängnis dann verstorben.
Naja, die hat es überlebt und vielleicht überlebt, noch erfahren, wie über sie berichtet worden ist. Sie ist ja offenbar auch in die Geschichte eingegangen.
Sie ist, ursprünglich hatte man auch das gar nicht gewusst. Das Erstaunliche war ja, dass sie lange Zeit als die letzte gerichtete deutsche Hexe galt. Ja. Und durch erst jetzt, Ende des 20. Jahrhunderts, hat ein Kollege von mir in den Akten festgestellt, dass sie eben nicht hingerichtet worden ist.
Interessant.
Ja, das war also lange galt sie eben als auch hingerichtete Hexe und letzte im deutschen Raum. Und dann kam raus, das war gar nicht der Fall. Ich meine, eingesperrt war sie auch, aber sie ist immerhin nicht ums Leben gebracht worden.
Jetzt haben wir natürlich bei der Suche nach Kriterien für die Berühmtheit von Frauen und der Frauen, die Sie porträtiert haben, ausgerechnet mit der tragischsten begonnen, nämlich mit dem Tod, mit der Hinrichtung. Bei vielen anderen der Frauen, die Sie porträtieren, ist es etwas, was man vielleicht erwarten könnte, was für Frauen wie Männer gleichermaßen gilt, nämlich fachliches Können, Leistung als Kern einer Karriere, in diesem Fall eben einer Frauenkarriere. Ich denke zum Beispiel an die Malerin Elisabeth Vigée-Lebrun.
Genau, natürlich. Oder Bertha von Suttner, die für den Frieden sich stark machte, ja. Oder Coco Chanel mit ihrer Modelinie. Das waren ja Frauen, die wegen ihrer besonderen Leistungen eben herausstachen.
Ich würde gerne nochmal auf die Elisabeth Vigée-Lebrun zurückkommen, die vielen von uns bekannt geworden ist vor einiger Zeit durch den Kinofilm Porträt einer jungen Frau in Flammen. Diese Elisabeth Vigée-Lebrun war eine Porträtmalerin und gar nicht so sehr eine, die im Verborgenen gewirkt hat, sondern ganz im Gegenteil, sie war eine der gefragtesten Porträtmalerinnen des europäischen Adels in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sie war Hofmalerin.
Ja, und eben an einem der wichtigen großen europäischen Höfe, dem französischen Hof. Sie war auch mit Königin Marie Antoinette, deren Lieblingsmalerin sie war, befreundet, was natürlich auch sich zunächst positiv auf ihre Karriere ausgewirkt hat. Allerdings, als dann die Französische Revolution ausbrach, wurde es für sie lebensgefährlich, weshalb sie ins Exil gegangen ist.
Ja. 12 Jahre Emigration. Was hat diese Elisabeth Vigée-Lebrun besonders gut gekonnt, vielleicht besser als ihre männlichen Hofmalerkollegen?
Naja, also ich denke mal, sie hat verstanden, auch auf Frauen einzugehen, auf deren Wünsche. Sie hat es eben auch verstanden, Gemälde zu schaffen, in denen sie es verstand, Ähnlichkeit und gleichzeitig dabei aber auch idealisierend die Betreffenden darzustellen. Also man sah danach schon sehr dekorativ aus. War man vielleicht in Wirklichkeit nicht unbedingt, aber das Gemälde zeigte einen auf jeden Fall so, wie man sich gerne gesehen hat.
Vielleicht eine der frühen Erfinderungen des Weichzeichnens in der Malerei.
Sicher. Der hat sie also in Posen gesetzt, die sehr günstig waren, hat es verstanden, den Stoff der kostbaren Roben entsprechend wiederzugeben. Ja, die Frauen sahen eben einfach dekorativ aus. Ja. Aber sie hat natürlich trotzdem auch verstanden, die Ähnlichkeit rüberzubringen, dass dann man schon wusste, das ist die.
Sie musste ins Exil gehen, Sie haben es schon gesagt, nach dem Ausbruch der Französischen Revolution. Sie war 12 Jahre im Exil in Italien, in Österreich, in St. Petersburg, dann auch in Deutschland, ehe sie wieder nach Frankreich zurückgekehrt ist und dabei weitem nicht an ihren Erfolg anknüpfen konnte, weil sie nun mal in der Aristokratie tätig war. Sie hat 662 Porträts gemalt, eine ungeheure Fülle.
Ja, das war ja auch sozusagen mit dem sie ihr Geld verdient hat. Also Porträtmalerei war ja eigentlich der Bereich, mit dem man am besten schon Geld verdienen konnte. Und da sie ja schon sehr jung angefangen hat mit der Malerei, damals ihre verwitwete Mutter und ihren Bruder ernähren musste, war das ziemlich naheliegend, dass sie eben sich auf diesen sehr einträglichen Bereich geworfen hat.
Ja. Und gleichwohl ist sie nicht so berühmt geworden wie viele ihrer männlichen Kollegen. Sie haben gerade ein anderes wichtiges Stichwort als Kriterium für Berühmtheit von Frauen seit dem 18. Jahrhundert genannt. Das Stichwort ist Geld. Das finden wir bei vielen der Frauen, die Sie in Ihrem Buch porträtieren, dass sie sehr früh schon Geld verdienen für den Lebensunterhalt der Familie, bei der Elisabeth Vigée-Lebrun, Mutter und Bruder. Oft finden wir auch Frauen, die den Lebensunterhalt für ihre Männer verdienen. Können Sie ein paar Beispiele nennen?
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Wilhelmine Reichert denke, die hat eben zusammen mit ihrem Mann gemeinsam eine Fabrik aufgebaut und dadurch, dass sie eben, was ungewöhnlich war, zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Ballonfahrerin in der Öffentlichkeit auftrat, hat das natürlich viel mehr Interesse erregt, als wenn ihr Mann das gemacht hätte. Er hat das zwar auch getan, aber ich denke einfach mal, dass sie viel interessanter für das Publikum wirkte. Ja. Denn in dem Moment, wo sie sich in der Öffentlichkeit mit dieser Tätigkeit produzierte, stellte sie ja auch einen Bruch mit dem bestehenden Bild, was man von einer Frau zu Beginn des 19. Jahrhunderts üblicherweise erwartete. Frauen waren da ja sehr eingeschnürt in Konventionen, was man tat, was man nicht tat. Beispielsweise, wenn man jetzt auch an die Ida Pfeiffer aus Wien denkt, diese Forschungsreisende. Ja. Es war ja auch ungewöhnlich, dass eine Frau damals allein reiste. Das war also eigentlich indiskutabel, wenn man aus einem gewissen Milieu stammte. Ja.
Warum eigentlich? Warum reiste man nicht allein?
Dann wurde immer sofort der Verdacht geweckt, die Dame könnte ja vielleicht, wie soll ich das am geschicktesten ausdrücken, moralisch nicht so ganz einwandfrei sein.
Ja, die moralischen Ansprüche waren extrem hoch. Vielleicht sind sie es immer noch, aber damals waren sie extrem hoch.
Genau, ja. Und dann galten sie ja auch als schwach, als anlehnungsbedürftig. Und all diese ganzen, wie ein Korsett eine Frau einsperrenden Vorstellungen haben eben solche Frauen wie die Wilhelmine Reichert oder auch die Ida Pfeiffer durchbrochen. Ja. Und dadurch haben sie natürlich automatisch Aufmerksamkeit erregt.
Ja.
Und das hat dann wieder dazu geführt, dass sie vielleicht, also wie die Wilhelmine Reichert, eben besser verdient hat dadurch als ein Mann, der das ähnlich machte.
Ja, ja. Und dann ist es ihr ja auch noch gelungen, ihrem Mann quasi den Aufbau seiner chemisch-pharmazeutischen Fabrik erst überhaupt zu ermöglichen durch das Geld, was sie verdient hat in der sehr guten Beziehungen, die beiden hatten. Die hatten ja offenbar gemeinsame Leidenschaften.
Die hatten gemeinsame Leidenschaften und ich hatte den Eindruck, dass das auch sehr partnerschaftlich war, was ja nun nicht Standard damals war. Genau. Da kommen wir wieder auf diese Wienerin, die Ida Pfeiffer, zurück, die in einer sehr unglücklichen Ehe war, in die sie von der Familie hineingepresst worden ist. Ja. und die wirklich dann auf sich allein gestellt auch agiert hat.
Ja, die nicht nur auf sich allein gestellt war für sich, sondern auch noch für ihre, ich glaube, 2 Kinder hatte sie. Sie war eine frühe alleinerziehende Mutter, die finanziell eigentlich ständig chronisch klamm war, wie sie sehr schön auch zitieren, obwohl sie immer versucht hat und ja auch letztlich erfolgreich sich und ihre Kinder durchgebracht hat. Sie hat immer Geld verdient.
Ja, und das war ja was, was Frauen aus ihrer Schicht eigentlich offiziell nicht sollten. Ja. Das musste also auch noch im Geheimen geschehen.
Genau,
ja.
Das haben Sie so schön geschrieben, im Geheimen. Aus welcher Schicht stammte die Ida Pfeiffer?
Ida Pfeiffer, würde ich sagen, entstammte schon dem gehobenen Bürgertum. Ihr Vater war ja immerhin Fabrikbesitzer gewesen. Ja. Von daher also er war Textilfabrikant, stammte schon dem gehobenen Bürgertum. Und da war natürlich die Situation zum Teil ja noch viel einengender, weil Frauen eben nicht berufstätig sein sollten.
Ja.
Während eine Frau aus den einfacheren Schichten, die als Köchin, als Dienstmädchen etc. arbeitete, da war das ganz selbstverständlich.
Ja. Jetzt haben wir ausgerechnet in der Ida Pfeiffer, aber auch bei etlichen anderen Frauen aus der frühen Erzählzeit ihres Buches, eine Frau, die unter dem Einfluss des Vaters die gleiche männlich geprägte Erziehung wie ihre Brüder erhielt. Und sie hat dann selber sich erinnert, irgendwann in ihren Erinnerungen aufgeschrieben, ich war nicht schüchtern, sondern wild wie ein Junge und beherzter und vorwitziger als meine älteren Brüder. Und sie hat ja dann auch Reiseberichte gelesen. Und dann passiert etwas, was vielen Frauen widerfahren ist, eigentlich gut aufgestellt vom eigenen Vater. Und dann stirbt der Vater oder kommt abhanden in der Familienbiografie. Und dann ist es die Mutter, die die Tochter zurückwirft in konventionelle Strukturen.
Tja, das ist das, was einen dann immer wieder überrascht, dass manche Mütter offensichtlich da viel enger denken als die Väter.
Oder stärker geprägt waren von dem Korsett und eingeschnürt waren, wie Sie es vorhin beschrieben
haben. Ja, genau, die eben Sorge hatten, dass ihre Töchter durch dieses nicht dem weiblichen Idealbild entsprechende Agieren, also der wahren weiblichen Bestimmung zu folgen, dass sie dadurch Nachteile haben könnten und dass sie dadurch eben diesen Druck auf ihre Töchter auch ausgeübt haben und sie versucht haben, den damaligen Konventionen entsprechend anzupassen und sie entsprechend dann zu führen, unterzubringen.
Ich möchte noch mal kurz auf die Wilhelmine Reichert zurückkommen, die mich sehr beeindruckt hat durch so viele Facetten ihrer Persönlichkeit, die auch stark willensgeprägt ist, die auf der anderen Seite aber auch sehr abenteuerlustig ist. Die Wilhelmine Reichert, die ist also als erste Ballonfahrerin Deutschlands zur Mitverdienerin in der Beziehung geworden, hat ihrem Mann den Aufbau seiner Fabrik ermöglicht. Und als das geschehen war, ist sie zurückgegangen in die Frauenrolle, die man von ihr zu jener Zeit, vielleicht auch heute noch, vielfach erwartet. Sie hat sich auf die Haushaltspflichten besonnen, ist denen nachgekommen und hat 8 Kinder geboren. Und war auch sehr glücklich in dieser Rolle, dann plötzlich die Mutter zu sein, der Haushaltsvorstand, nehme ich an, zu sein. Ein Beispiel für eine frühe Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Tja, das ist schwer zu beurteilen. Aber ich denke einfach mal, dass vielleicht dann auch, da war sie ja dann auch nicht mehr ganz jung, als sie mit dem Ballonfahren aufhörte, dass sie vielleicht einfach dann den Zeitpunkt für gegeben sah, sich zurückzuziehen. Wobei sie ja im Hintergrund weiterhin als Ratgeberin für ihren Mann fungiert hat.
Ja.
Also das war ja, kann man schon sagen, in sehr vielen dieser Beziehungen der Fall, dass man nach außen hin das natürlich nicht getragen hat, um dem Bild auch vielleicht des Ehemanns keinen Schaden zuzufügen, aber dass im Hintergrund halt dann doch die Ehefrau die Fäden mitgezogen hat.
Ja, da haben Sie eine ganze Reihe von Beispielen für diese Situation, die angeblich ja Marie von Ebner-Eschenbach irgendwann mal geprägt hat. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Sie haben auch Eleanor Roosevelt zum Beispiel.
Ja, das ist ja auch eine Frau, die lange ihrem Mann, wie soll man sagen, die Stange gehalten hat für seine Karriere, bevor sie sich dann zurückgezogen hat und mehr ihr Ding gemacht hat, kann man so sagen.
Wenn Frauen, wir sprechen immer vom Zurückziehen, vielleicht sind das auch Entscheidungen im Leben einer Frau, sich für andere Möglichkeiten zu entscheiden, die müssen für diejenige ja nicht unbedingt ein Rückzug sein. Das kann ja auch ein Zeichen sein für Unabhängigkeit, ein weiteres Kriterium für die Berühmtheit vieler der Frauen, die sie dargestellt haben. Viele dieser Frauen ist es gelungen, sich unabhängig zu machen, zum einen materiell vom Geld und zum anderen auch ideell von den Konventionen, die zu jener Zeit herrschten. Die erste Frau, die Sie aufzählen, die sich finanziell unabhängig gemacht hat, ist ausgerechnet Caroline Herschel, Astronomin aus Hannover.
Ja.
Sie beschreiben so schön, die hat für ihre wissenschaftliche Tätigkeit ein Gehalt bekommen. Wie viel war's?
Oh, das weiß ich jetzt im Augenblick gerade nicht, aber das war schon eher ungewöhnlich in dem Bereich, denn normalerweise hat man ja Frauen nicht als Wissenschaftlerin gesehen.
Sie ist auch immer als wissenschaftliche Assistentin tituliert worden.
Sie stand natürlich immer sozusagen neben dem Bruder, das muss man ganz klar sagen. Aber ich denke mal, sie hatte vielleicht eben auch gerade diese Möglichkeiten, weil sie zwar mit dem Bruder zusammen agiert hat, aber sie hatte eben keinen Ehemann, der ihr da vielleicht in die Quere gekommen wäre.
Ja. Ich möchte das nur noch kurz ergänzen. Sie hat als erste Frau für eine wissenschaftliche Tätigkeit ein Gehalt bekommen in Höhe von 50 Pfund als Gehilfin ihres Bruders. Und sie hat selbst dazu gesagt, Zitat, das erste Geld, das ich in meinem ganzen Leben für mich besaß, damit wurde mir ein sehr unbehagliches Gefühl von der Seele genommen. Da drückt sie also dieses Gefühl von Unabhängigkeit doch sehr deutlich aus.
Ja, natürlich. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Frauen normalerweise ja auch, ja, erst waren sie Tochter, dann waren sie Ehefrau üblicherweise und oft eben gar nicht selber über ihr Geld verfügen konnten, sondern das hatten immer einen männlichen Vormund vor sich,
Ja. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Kriterien für Berühmtheit ausgemacht. Wir hatten Risikobereitschaft, Abenteuerlust. Sie porträtieren die Flugpionierin Elli Beinhorn. Wir haben schon erwähnt die Weltreisende und Reiseschriftstellerin Ida Pfeiffer. Auffallend ist natürlich auch noch Peggy Guggenheim als Kunstsammlerin und sehr unkonventionell lebende Mäzenin und Akteurin in der Kulturszene im 20. Jahrhundert.
Da waren natürlich die Bedingungen dann schon wieder anders, muss man sagen. Und Peggy Guggenheim kam ja nun wirklich aus einer sehr, sehr wohlhabenden Familie. Ja. Ihr waren natürlich ganz andere Möglichkeiten gegeben als anderen Frauen, deren Familie nicht über ein entsprechendes großes Vermögen verfügt haben, wo es ja dann eher so war, dass man, wenn man Geld ausgab, dies in die Ausbildung der Söhne und nicht in die der Töchter steckte.
Ja. Peggy Guggenheim war extrem unabhängig im Laufe ihres Lebens. Sie hat sich da, glaube ich, auch in eine innere Unabhängigkeit hineingelebt, was man schon alleine daran ablesen kann, dass sie sich die Männer so genommen hat als Liebhaber oder auch als Ehemänner zeitweise, wie es ihr gefiel und wie es in ihre Lebenssituation passte.
Ja, das war also sicher nicht so ganz das Übliche, würde ich sagen, zu ihren Lebzeiten. Und deswegen ist sie sicher auch vielen Leuten aufgefallen.
Ja, vielen Leuten aufgefallen, das bringt mich natürlich zu dem Stichwort, inwieweit sind ihre berühmtesten Frauen Vorbildfrauen, vielleicht auch heute noch?
Das kommt also jetzt ganz drauf an. Also ich würde zum Beispiel die Attentäterin, die Charlotte Corday, vielleicht nicht unbedingt als Vorbild bezeichnen. Ich wollte mich aber auch nicht darauf festlegen, nur vorbildhafte Frauen aufzunehmen, da sich ja auch die Einstellung dazu ändert. Was ist vorbildhaft? Was finden wir wirklich toll? Es kann ja sein, dass zu Lebzeiten der betreffenden Person etwas als vorbildhaft angesehen wurde, was wir aber heute keineswegs mehr so deklarieren würden.
Ja. Was man aber, glaube ich, durch alle Zeiten als vorbildhaft deklarieren könnte oder ansehen wird, ist die Haltung, die ihre Frauen alle unter Beweis gestellt haben.
Ja, natürlich, dass sie eben dann doch in schwierigen Situationen, es kommt jetzt ganz blöd der Satz, ihrem Mann gestanden haben.
Ja. Oder bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, völlig eigenständig zu entscheiden und zu handeln.
Natürlich, dass sie eben dann eine Entscheidung getroffen und auch durchgezogen haben, ja. Mit der sie auch durchaus sich in Schwierigkeiten bringen konnten. Ja?
Ja, aber auch zum Erfolg.
Oder zum Erfolg kam. Genau.
Da fällt mir zum Beispiel die Bertha von Suttner ein, die mich auch sehr beeindruckt hat, über die ich bestimmte Dinge gar nicht wusste, wie über viele der Frauen, die sie porträtiert haben. Bertha von Suttner, die ja auch aus einem guten Hause kam, eine Adelige war, die sich durch ihre Entscheidung für einen Ehemann in eine finanziell prekäre Situation gebracht hat und verschiedene Berufstätigkeiten ausgeübt hat. Unter anderem war sie Privatsekretärin von Alfred Nobel, eine für sie ganz entscheidende Tätigkeit und auch für ihn, Alfred Nobel, entscheidende Tätigkeit.
Ja, dadurch ist letztendlich ja auch dann die Idee mit entstanden zu dem Friedensnobelpreis. Und ich denke mal einfach, dass sie eben durch diesen Kontakt durchaus auch neue Möglichkeiten sich ihr eröffnet haben, so wie für ihn.
An welche neuen Möglichkeiten denken Sie? Ich meine, der Friedensnobelpreis, eine der wichtigsten Auszeichnungen in heutiger Zeit zumal, aber eigentlich ja. immer in Zeiten von kriegerischen Auseinandersetzungen, von Konflikten. Das ist schon ein Werk, was sie da mit Nobel gemeinsam angestoßen hat.
Ja, denn man darf ja nicht vergessen, dass damals das ja noch gar nicht so positiv jetzt, wie soll ich das sagen, bewertet wurde. Damals galt ja auch noch der Tod fürs Vaterland für einen Soldaten als äußerst ehrenhaft und ja, wunderbar. Tragischerweise wurde er verherrlicht. Und da war natürlich dann diese Appelle, die sie auch an die Öffentlichkeit gebracht hat, dieser politisch aktive Pazifismus, den sie vertreten hat, noch dazu eben von einer Frau etwas völlig Neues, Ungewöhnliches.
Ja. Wie war ihre Wirkung? Können Sie die beurteilen? Bertha also von Suttner als tatsächlich öffentlich sprechende und für den Frieden eintretende Frau, die auch verschiedene Bewegungen ins Leben gerufen hat?
Also ich denke mal schon, dass sie nach außen ja gewirkt hat, dass das Aufmerksamkeit erregt hat. Aber natürlich ist sie auch angegriffen worden, das ist ganz klar. Denn sie störte natürlich auch gewisse Kreise mit ihrem Engagement, das ist ganz klar.
Was meinen Sie, wen sie gestört hat?
Also ich denke beispielsweise natürlich den ganzen Militärapparat. Ja.
Ja.
Die haben natürlich kein Interesse an derartigen Aktivitäten gehabt. Ja, und dann denke ich auch, Machtpolitiker hören solche Dinge nicht sehr gerne. Und eben, ja, sehr konservativ denkende Menschen, könnte ich mir vorstellen, haben sich eben auch daran gestoßen, dass es nun auch ausgerechnet eine Frau ist, die sich dermaßen mit diesen Themen in den Vordergrund gestellt hat.
Das scheint der Bertha von Suttner aber alles nicht geschadet zu haben, jedenfalls im Rückblick und auf lange Sicht. Man weiß nie, wie diese Frauen sich möglicherweise gefühlt haben angesichts von Gegenwind, Hürden, Hindernissen.
Ja.
Sie ist aber dann 1905 ja selber mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden, den sie ins Leben gerufen hat. Wer war so überzeugt von ihr, dass er ihr den zugesprochen hat? Also sie muss Überzeugungsarbeit geleistet
sie
haben.
Sie muss entsprechend gewirkt haben. Das ist ganz eindeutig klar, dass sie auf die Art und Weise eben dieses Komitee, das das damals verliehen hat, sie so überzeugt hat. Immerhin ist ihr ja, muss man ja wirklich sagen, zum Glück erspart geblieben, dennoch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu erleben, sodass sie eigentlich ja dann da hätte erleben müssen, dass all ihre Appelle und Bemühungen zunächst mal umsonst waren.
Dass es viel, viel Einsatz kostet, die Menschheit schlauer zu machen.
Tja, so kann man das schon sagen. Also ich denke mal, dass das sozusagen gnädig war, dass sie kurz vorher noch gestorben ist.
Bertha von Suttner hat ebenso diese Unbeirrtheit auch als, sicherlich auch als Kriterium für den letztendlichen Status einer berühmten Frau, dieses Kriterium von Engagement, was viele ihrer Frauen aufweisen. Gesellschaftliches Engagement, Bürgerrechtsaktivistinnen haben sie, politisches Engagement. Ich denke an Rosa von Luxemburg oder Sitka Lazar, die ich gar nicht kannte.
Ja, sie hatte ich eben aufgenommen, weil ich eben, für sie ist in Amerika natürlich, hat sie einen ganz anderen Rang jetzt beispielsweise als hier für uns in Deutschland. Das ist ganz klar. Ja. Ich wollte ja Persönlichkeiten möglichst schon aus einem weiteren, größeren Umfeld haben. Das sollten ja nicht die 50 berühmtesten deutschen Frauen sein.
Ja, sondern der Weltgeschichte.
Sondern der Weltgeschichte. Und ich fand durchaus, dass auch die indigene Bevölkerung Amerikas doch in dem Band mit vertreten sein sollte. Unbedingt. Und dafür ist sie eine ganz, ganz wichtige Stimme.
Ja, können Sie mit ein paar Sätzen skizzieren, wer Sitka Lazar war und wie sie gewirkt hat?
Ja, sie entstammte aus einer Ehe von einem Weißen mit einer Indigenen. Sie durchlief dann eine Ausbildung in Internaten, die alles andere als aus heutiger Sicht menschenfreundlich gegenüber Indigenen waren. Denn die Kinder dort, die dort erzogen wurden, sollten dem euroamerikanischen Lebensstil angepasst werden, assimiliert werden. Ja. Und das, was man als unpassend empfand, das Indianische, ja, wie man damals sagte, ja, sollte, ja, ihnen ausgetrieben werden. Ja. Und über diese Zeit berichtet sie ja auch später. Sie ist eben eine sehr wichtige Schriftstellerin gewesen, ja, hat dann auch zusammen mit dem Komponisten Henson eine Oper geschrieben, Sundance, in der die indigene Kultur versucht wurde, einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Ja. Sie war ja ausgebildete Violinistin gewesen, ja, verstand also auch durchaus sehr viel von der, ja, europäisch geprägten Kultur. Und später ist sie dann eben auch politische Aktivistin geworden und hat sich für die indigenen Rechte eingesetzt.
Ja, ja.
Und das ist also, denke ich, schon eine ganz interessante Persönlichkeit gewesen.
Ja, auch in gewisser Weise eine Frau, die sehr früh modern war und mit unseren heutigen Mitteln oder mit den Mitteln, die erst später auch technisch möglich waren, gearbeitet hat, die ganz offenbar begriffen hat, it's all about communication, wenn ich aufklären will, wenn ich Wissen weitergeben möchte, wenn ich auf die Situation von Menschen und Ungerechtigkeiten aufmerksam machen will.
Ja, also sie hat ja nicht nur entsprechende Publikationen auf den Markt gebracht, ja, sondern hat sich eben auch entsprechenden Komitees betätigt, ja, und hat sich da eingesetzt, sodass ich denke, dass sie da wirklich schon versucht hat, möglichst viel zu erreichen.
Ja, diese Unbeirrtheit, dieses Engagement, was auch Rosa Parks zum Beispiel beweist oder die Afrikanerin Wangari Maathai, die auch den Friedensnobelpreis bekommen hat. Im Grunde eine frühe Ökoaktivistin, die darauf aufmerksam gemacht hat, dass Frieden immer mit der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu tun hat. Denn wenn die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört werden, beginnt der Kampf darum. Eine Situation, wie wir sie heute eigentlich auf fast allen Kontinenten erleben.
Ja, was ja dann auch natürlich Migrationsbewegungen auslöst.
Exakt.
Genau. Also wie gesagt, diese ganzen Frauen haben eben entsprechend auf gewisse Probleme reagiert und haben dann auch dadurch aber auch einige Nachteile für sich in Kauf genommen, das ist ganz klar. Denn sie haben natürlich andere gestört, kann man sagen.
Ja, das bringt mich zu zwei Aspekten. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, ist ihr Buch für mich tatsächlich so ihre Kurzporträts, die kurz sind. Und wenn man am Schlusspunkt angelangt ist, denkt man, oh schade, man bedauert es tatsächlich. Sie öffnen ja Fenster zum einen in die Bedeutungswelt von Frauen, in die Wirkungswelt von Frauen. Und zum anderen verleiten sie ja auch dazu, mehr erfahren zu wollen.
Ja, das ist, denke ich, sicher das, was man sich schon als Autorin wünscht, dass der Leser oder die Leserin dadurch angeregt werden, sich vielleicht noch in diese oder jene Biografie, die für sie besonders interessant ist, sich weiter vertiefen zu wollen.
Ja.
Und das ist ja eigentlich ein Effekt, der sehr schön ist.
Unbedingt, unbedingt. Und dem sollte man unbedingt nachkommen, wenn man ihr Buch liest. Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Kriterien für Berühmtheit schauen, die natürlich immer auch, Sie haben es jetzt mehrfach angesprochen, ein Hinweis sind darauf, was mögliche Hindernisse auf dem Weg zur Berühmtheit sind. Gibt es eigentlich Unterschiede bei Frauen, die berühmt werden, zu dem, was Männer berühmt macht? Müssen Männer auch erst möglichst grausam zu Tode kommen, damit sie wahrgenommen werden?
Ja, das kann schon auch nützlich sein, wenn man das so sehen will. Aber ich denke mal, zumindest früher, aber auch noch heute rein, haben Männer es oft leichter, denke ich,
warum?
Wahrgenommen zu werden.
Ja, warum?
Weil ihnen einfach auch, also besonders in früheren Epochen, Berufsmöglichkeiten offen standen, die Frauen eben nicht ergreifen konnte. Wenn man jetzt beispielsweise an diese Malerinnen wie Vigée Le Brun oder auch Angelika Kaufmann denkt, die haben ja keine klassische Ausbildung in einer Kunstakademie durchlaufen können, weil diese ihnen nicht offen standen. Wenn man sich überlegt, dass Frauen erst ganz normal in Anführungszeichen in den Kunstbetrieb einsteigen konnten, Anfang des 20. Jahrhunderts, weil man früher eben gerade diesen Ausbildungsbereich Aktzeichnen für Frauen völlig indiskutabel fand, war das natürlich automatisch für einen Mann wesentlich leichter, in ein gewisses Berufsfeld einzutreten und da, wenn er entsprechende Begabung zeigte, auch Karriere zu machen.
Das heißt, für Männer war es selbstverständlicher, Karriere zu machen und berühmt zu werden, in welchem Feld auch immer?
Ich denke, dass das auf jeden Fall früher zutraf. Denn wie gesagt, sie konnten, wenn sie über das entsprechende Talent oder auch über das entsprechende Geld verfügten, das war natürlich dann auch ein Hindernis, wenn man aus einer Familie kam, die eben nicht so gut aufgestellt war. Aber ich würde sagen, im Verhältnis gesehen taten sie sich einfach leichter, weil man eher Männern eine Tür geöffnet hat als einer Frau.
Ja, also sie waren einfach weniger Hindernissen und Hürden auf dem Weg zur möglichen Berühmtheit ausgesetzt.
Genau, so würde ich das schon definieren. Einfach, weil man ihnen auch mehr Ausbildungsmöglichkeiten zum Beispiel eröffnet hat. Oder sie konnten eben auch Sachen unternehmen, wo man gesagt hat, das kannst du aber als Mädchen nicht, du darfst da nicht alleine hingehen.
Also Männer mussten weniger kämpfen für Möglichkeiten, die sie interessiert haben. Sie waren weniger Gegenwind ausgesetzt.
Sie hatten weniger Gegenwind. Sie hatten halt dann männliche Konkurrenten zwar, gegen die sie sich durchsetzen mussten, aber für sie fielen eben gewisse gesellschaftliche Schranken, die für Frauen bestanden, weg. Die gab es für sie einfach nicht.
Ja, sie hatten schlicht und einfach nicht die eine Hälfte der Menschheit als mögliche Gegner sich gegenüber, sondern halt andere Männer.
Andere Männer, genau, und waren eben nicht in diesen zum Teil ja oft sehr engen Konventionskorsett eingesperrt.
Ja. Nun führen Sie uns mit Ihrem Buch viele berühmte Frauen vor. Sie sind Historikerin, sind eingetaucht in die Quellen. Wie wichtig ist Geschichtsschreibung für die Wahrnehmung weiblicher Bedeutung und weiblichen Wirkens?
Ich denke schon, dass das sehr wesentlich ist. Denn wenn man über etwas nicht spricht bzw. schreibt, findet es für viele Leute gar nicht statt.
Sie haben gerade so schön gesagt, das, über das man nicht spricht, wird auch nicht bekannt. Ist Ihr Buch, verstehen Sie Ihr Buch auch als eine Art Beitrag zur Vervollständigung von Geschichte und Geschichtsschreibung? Frauengeschichten, die Frauengeschichte erzählen?
Also ich würde das schon gerne sehen. Doch, ich würde das als positiv empfinden, wenn das so aufgenommen wird. Denn wie gesagt, was nicht geschrieben oder kommuniziert wird, kommt nicht an.
Sie haben auch selber in Ihrer Arbeit als Historikerin diese Erfahrung gemacht. Ihnen ist aufgefallen, dass Geschichtsschreibung durchaus salopp und provokant formuliert sehr männlich sein kann.
Also zumindest war sie es sehr, sehr lange. Da hat sich jetzt natürlich schon einiges getan. Aber klar, es ist gar nicht so lange her, da sprach man eben immer von den berühmten Männern und dann gab es eben die sogenannten Ausnahmefrauen.
Wenn ich mir Ihr Buch ansehe, Ausnahmefrauen, mich beschäftigt natürlich die Frage, hat sich in der Berühmtheit von Frauen oder in den Möglichkeiten für Frauen berühmt zu werden, hat sich da im Laufe der Zeit bis zu unserer Gegenwart hin etwas verändert? Und wenn ich mir da so die Frauen der jüngeren Zeit ansehe, die Sie porträtieren, da sind viele Politikerinnen dabei, viele Künstlerinnen, Frauenrechtlerin, Simone de Beauvoir, Alice Schwarzer, aber eben auch die Politikerinnen, die Ministerpräsidenten, Premierministerin, die Bundeskanzlerin. Sie haben Indira Gandhi, sie haben Margaret Thatcher, sie haben Benazir Bhutto und eben zum Schluss Angela Merkel. Haben Frauen der jüngeren Zeit es einfacher gehabt, leichter gehabt, berühmt zu werden? Hat sich etwas verändert?
Es hat sich sicher etwas verändert, aber ich würde sagen, es ist noch nicht so, dass es ganz selbstverständlich ist. Aber wie gesagt, in früheren Zeiten hatte man offiziell mit Politik nur zu tun, wenn man eben auf einem Thron saß.
Ja.
Ansonsten wurde keine Frau Minister oder Landtagsabgeordnete, das gab es einfach nicht.
Also Macht durch Heirat?
Macht durch Heirat oder eben, dass man die einzige Erbin war, weil die ganze männliche Verwandtschaft in dem Moment nicht vorhanden war.
Ja,
dass man sozusagen, ja, das war ja auch Zufall, dass dann eben entsprechend die männliche Konkurrenz in der Familie ausfiel, weil sie wegstarben.
Ja.
Und von daher denke ich einfach mal, das waren jetzt keine geplanten oder gesteuerten Karrieren in dem Sinne. Ja. Während heutzutage, wenn eine Frau wirklich durchdrungen ist von der Idee, als Politikerin aktiv werden zu wollen und auch den entsprechenden Durchsetzungswillen hat, dann kann sie es machen. Früher war das nicht möglich, das anzustreben, Ministerin zu werden beispielsweise.
Ja. Sie haben jetzt gerade den Durchsetzungswillen der Frau, den unbedingten, angesprochen als Voraussetzung. Welche Rolle spielt Bildung?
Das spielt natürlich auch eine große Rolle, denn es empfiehlt sich natürlich, über möglichst viel Wissen zu verfügen, damit man überhaupt in entsprechende Positionen kommen kann. Und ich glaube schon, dass das auch ein großer Fortschritt war, dass eben in vielen Ländern jetzt Frauen ganz andere Bildungsmöglichkeiten haben als früher. Ja?
Ja.
Und nicht bloß sticken und kochen und nähen gelernt haben.
Ja, die berühmten häuslichen Tätigkeiten.
Das war ja dann für viele Frauen auch mitunter ein Riesenproblem in dem Moment, wo der männliche Ernährer ausfiel. Ja. Wenn sie dann plötzlich sehen mussten, wie sie ihre Familie, sich selbst und ihre Familie über Wasser halten konnten.
Ja. Frau Beck, im Falle einer weiteren Neuauflage, die ich Ihrem Buch ganz unbedingt wünsche, allein schon, weil ich mich auf das Lesen weiterer Porträts freuen würde, welche Frauen würden Sie aufnehmen in Ihren Kanon der berühmtesten Frauen der Weltgeschichte der 300 vergangenen Jahre oder der Jetztzeit?
Ja, das ist gar nicht so einfach, vor allem wenn man ja wieder vorgegeben gekriegt, wie viele Porträts rein dürften. Ja.
Sie dürfen wählen.
Frei wählen.
Wir nehmen Ihre Liste.
Gut, also ich würde jetzt beispielsweise inzwischen auch die Elisabeth Selbert gerne aufnehmen.
Warum?
Eben, weil sie so wichtig für das Grundgesetz ist, da sie eben die Gleichberechtigung der Frauen durchgedrückt hat, dass das im Grundgesetz steht.
Ja.
Und darauf beruht ja sehr, sehr viel Möglichkeiten für die Frauen generell in der Bundesrepublik.
Ja. Und der Text unserer Verfassung, was die Frauen angeht.
Also genau, von daher würde ich sie eigentlich jetzt sehr, sehr gerne dazu aufnehmen.
Eine Hessin, Elisabeth Selbert.
Genau, ja, zum Beispiel.
In die berühmtesten Frauen der Weltgeschichte. Eine schöne Perspektive. Liebe Frau Beck, ganz herzlichen Dank für die vielen interessanten Einblicke, Hintergründe und Einschätzungen von Frauengeschichten und Frauengeschichte. Wir sprachen über das Buch »Die berühmtesten Frauen der Weltgeschichte vom 18. Jahrhundert bis heute«. Das Buch ist im Marex Verlag Wiesbaden in der Reihe Marex Wissen erschienen. Es ist auch auf der Website der HLZ oder direkt vor Ort in Wiesbaden erhältlich für eine Bereitstellungspauschale von 3 €.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.